Zwei Frauen, eine Leidenschaft. Der Garten. Hier ist Pusteblume, der Gartenpodcast von Oberpfalz Medien.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Pusteblume ist Teil der Podcastwerkstatt. Die Podcastwerkstatt ist ein Projekt junger Journalistinnen und Journalisten von Oberpfalz Medien und besteht aus verschiedenen Podcast-Serien. Aber jetzt ab in den Garten. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Und damit herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde, zur zweiten Folge von Pusteblume, dem Gartenpodcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Katrin Pasiker-Zapf und mit mir im Studio ist meine Kollegin und Buchautorin Gertraud Portner.
Hallo Katrin.
Der Frühling ist da. Wie ist bei dir?
Ja, Mai, ist uns geht's gut, oder? Alle, die gerne garteln, das ist natürlich der Mai und der Juni. Das sind für mich die schönsten Monate, wenn das frische Grün wieder rauskommt. Überall spitzen die Blumen schon raus oder wenn die Weiden, die so leichte Fäden wiegen da im Wind. Also einfach bloß schön. Auch wenn die Arbeit jetzt kommt für uns zwei, gell? Da wollen wir heute ja drüber sprechen, über die Arbeit und nicht nur über den schönen Garten.
Ja, der Garten soll ja auch schön werden. Liebe Hörer, was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir wollen uns anschauen, was jetzt im Mai im Garten zu tun ist. Dann möchte ich euch das Milpa-Beet vorstellen. Gertraud hat euch etwas zu sagen, wie man richtig gießt. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen, die man falsch machen kann.
Sehr viel.
Dann werfen wir noch einen kurzen Blick ins Staudenbeet. Und zum Schluss stellen wir euch natürlich unsere Gartenprojekte vor, was daraus geworden ist. Die Gertraud hat ja eine Benjeshecke angepflanzt. Und
nicht gepflanzt, aufgeschichtet, ja.
Genau, und ich habe ja die Chili-Pflanzen ausgesät. Ja, mal schauen, was daraus geworden ist. Ja, was ist zu tun, Gertraud?
Ja, wir haben ja jetzt Anfang Mai. Wir sind laut dem penologischen Kalender, heißt ja im Vollfrühling. Das heißt, wenn der Apfelbaum blüht, wenn der schöne Löwenzahn blüht, der Flieder blüht, dann ist Vollfrühling und Zeit, dass wir im Garten auch was ins Freie tun können. Also raus von der Wohnung und rein ins Beet. Wir müssen natürlich noch warten, die Eisheiligen, die kennt ja auch jeder, der irgendwie mit dem Garten oder auch nicht mit dem Garten zu tun hat, das Wort hört man immer wieder. Ja, das hört sich ganz gefährlich an. Und zwar sind es 4 Tage, die sind jetzt fixiert vom 12. bis 15. Mai. Also am 12. Mai haben wir den Pankratius, am 13. den Servatius, am 14. den Bonifatius und dann kommt die einzige Frau, aber das ist die Wille, die kalte Sophie am 15. Mai. Und die, wenn rum ist, dann soll es keine kalten Nächte mehr geben. Das ist natürlich nur das ist nie oder sehr selten genau an diesen Tagen. Aber es ist meistens schon Mitte, kann sich bis Ende Mai oft nur einfach Frosttage sein. Aber irgendwann muss das Zeug raus und dann musst du halt ein Vlies nehmen und dann wirklich die empfindlichen kleinen Pflänzchen, die dann rausspitzen, einfach abdecken über die Nacht und dann fließt wieder weg. Also kein Problem. Okay, wenn jetzt die Frostgefahr vorbei ist, dürfen die kälteempfindlichen Pflanzen ins Freie. Da haben wir unsere Tomaten, die Paprika haben wir, die Gurken, die Zucchini, die Kürbisse. Die können wir die Pflanzen raussetzen oder wir können es auch noch säen. Also ich mache das immer, dass ich einfach Gurken auch noch sähe. Dann habe ich später, weil die ersten, die fangen ja irgendwann mal so im August, kriegen sie dann trockene Blätter und fangen ein bisschen zu schwächeln an. Und dann habe ich meine gesäten, die dann einfach später da noch draus sind und bei den Säher-Sachen haben wir die Bohnen noch. Also da müssen wir wirklich bis Mitte Mai warten, bis die lieben Eisheiligen vorbei sind, weil die Bohnen sind sehr empfindlich. Aber du kannst es halt mit Fließen und vielleicht dann noch abdecken. Und zwar, ich mache meistens so in Horste, sehe ich meine nicht in Reihen, du kannst die Reihen sehen, sondern ich mache wirklich so 5, das heißt immer 3 bis 5, aber ich traue da nicht auf den Samentütchen, weil wenn du 3 reinsteckst, dann kommt bloß 1. Also ich mache mindestens also so 7. In einen Horst, so einen runden Horst mache ich
also
dann
schon. Also das bedeutet, man macht einfach ein Loch in der entsprechenden Tiefe und packt
dann? Na, du machst einfach so eine kleine Mulde, weil so und dann du steckst es ja dann hast du so einen kleinen runden Kreis, so leicht Mulde und dann steckst du ein bisschen noch rein und dann deckst du es wieder mit Erde zu, ein bisschen draufpatschen, ein bisschen befestigen, also dass es auch ein bisschen Bodenkontakt dann gut hat, bis man das so kennt, wenn man was pflanzt. Ja, und dann steckt man die rein. Oder auch bei den Kletterstangen, also wenn ich die Kletterbohnen, dann mache ich es genauso, die um den Stab halt einfach so einen kleinen runden Kreis rum und dann ordne ich die an und ich setze lieber mehr als zu wenig rein von den Bohnen.
Hat bis jetzt auch wahrscheinlich nicht geschadet.
Hat nicht geschadet, die machen sich dann schon Platz. Dann die Sommerblumen können wir dann jetzt dann säen, wenn die Eisheiligen vorbei sind. Die Karotten, die roten Beete, einfach die Sachen, die wir jetzt nicht vorgezogen haben. Genau, dann haben die Dahlien, wenn wir bloß ganz kurz in den Ziergarten gingen, die Dahlien und Gladiolen, das sind ja auch die zwei Kandidaten, die jetzt dann auch raus dürfen.
Gibt es da irgendwas bei den Dahlien, irgendeinen speziellen Trick?
Nö, du musst es halt ein bisschen wässern, bevor du das reinsetzt, weil die sind ja ein paar Monate im Keller oder irgendwo in eingepackt mit Zeitungspapier ein bisschen oder in Sand, hat jeder seine eigene Philosophie und da musst du das halt schon ein bisschen wässern, erst damit die auch ein bisschen Kraft kriegen und nicht einfach ganz trocken in die Erde reinschmeißen. Aber ansonsten auch für Anfänger geeignet,
ja,
würde ich mal sagen. Ja, die Tomaten, wollte man nur sagen, das ist ja auch so richtig das Anfängergemüse mit Tomaten, vor allem wenn du die Pflanzen kaufst.
Mein Lieblingsgemüse.
Du kannst eigentlich nicht viel verkehrt machen. Also das ist, Tomaten ist wirklich für Anfänger, egal ob du jetzt in Kübel setzt, wo jeder am Balkon oder an der Hauswand oder irgendwo Platz hat, oder ob es dann ins Freiland, waren die letzten 2 Jahre nicht mehr ganz so, weil die Tomaten mit keine nassen Blätter. 2018 war es super Tomaten, ja. Also da haben viele im Freiland und super tolle Ernte dann 2020 dann raus. Ich glaube 19 war gar nicht mehr so, aber 20 und 21, also die es dann draußen gehabt haben, die haben dann und irgendwann im Juni, Juli haben sie es rausgerissen, weil es war einfach nichts.
Ja, das war bei mir genauso. Alle Tomaten sind angefault an der Pflanze, war nicht schön.
Also. Genau, weil die Tomaten wollen einfach trockene Blätter. Also ich hab einfach am Carport kann man fast sagen, also für die Tomaten, also nur ein Dach quasi. Und auf einer Seite nach Norden habe ich es zu, mit so Glas, alte Glasfenster, und die anderen Seiten sind offen, dass einfach der Wind durch kann und die Blätter dann, oder weil manchmal kommt da doch ein bisschen Wasser hin, einfach abtrocknet und luftig. Zur Bestäubung brauchst du ja auch den Wind, damit die, oder du schüttelst es jeden Tag, aber der Wind macht's. Ja, du kannst es, wenn du es jetzt pflanzt, in einen Stab, da gibt es doch diese schönen
diese geringelten
Stäbe, oder ich habe es jetzt mit einer Schnur gemacht, das gefällt mir eigentlich nur besser. Also oben an der Decke, ich habe ja ein Dach drüber und da lege ich dann so eine Querlatte und da mache ich dann einfach Fäden drum, ganz normale so Kordelfäden oder so, also nicht ganz so dünn. Und die pflanze ich dann unten mit ein und dann lege ich die kleine Pflanze da mit ihren 20, 30 Zentimeter, was er gerade hat, die biege ich dann gleich so 2-3 Mal mit rum und dann wächst die hoch, so hoch sie halt kann, bis das Ende ist am Dach oben.
Das stimmt, ich habe das tatsächlich letztes Jahr genauso ausprobiert. Also wir haben bei der Garage so einen kleinen Überhang und an der Dachrinne habe ich die Schnur, nehmen wir so eine Hanfschnur oder wie auch immer.
Ja, einfach irgend so eine dicke Paketschnur oder irgendwas, oder es gibt da etwas Stärkeres, das ist eigentlich...
Genau, eigentlich und der Vorteil ist, du kannst einfach das Pflänzchen immer um diese Schnur weiter nach oben wickeln.
Genau, du drehst bloß ein bisschen die Schnur und so mit dem Stab, den habe ich eigentlich viele Jahre gehabt, aber irgendwie, das ist halt so ein festes Teil und ist nicht so gut irgendwie, das hat mich immer nicht so. Und dann, der ist auch nicht so lang, irgendwann hört der auf, aber die Tomate möchte noch höher.
Kannst du dich noch an deine höchste Tomatenpflanze erinnern?
Nö, du?
Ja.
hab ich mir doch jetzt gedacht.
War vermutlich die höchste Tomate Chemnitz. Sie ist aus dem Gewächshaus herausgewachsen und hat sich über das ganze Dach noch weiter geschlängelt.
Oh Gott.
Also, ja.
Was war das? Das keine war, Fleischtomate, oder? War
nein,
irgendwas anderes?
Das war die rote Murmel. Eine kleine, nennt man es Cocktailtomate zum Zupfen.
Ja, die Cocktail- oder die Kirschtomaten, nur ein bisschen kleiner. Und dann, die ganz kleinen sind ja die Johannisbeer-Tomaten. Die habe ich letztes Jahr mal ausprobiert.
Oh, die hatte ich noch nicht.
Also ich würde es auch nicht mehr pflanzen, weil ich kriege meine Tomatenpflanzen immer geschenkt. Ich habe sie auch sehr gut. Und dann habe ich gedacht, probiere ich mal. Hat dann gleich 2 Stöcke mit rein, habe ich ausprobiert. Aber erstens mal, die Früchte, die sind wirklich wie Johannisbeeren. Also kleine Murmeln kann man nicht sagen, weil die sind wirklich kleiner. Und dann sauer, natürlich, wie Johannisbeeren sind ja auch sauer. Aber Tomate, die sauer ist, war jetzt nicht unbedingt so mein Hit. Und dann habe ich es verschenkt. Mir waren die echt zu sauer.
Ja, aber jeder nach seinem Geschmack,
genau,
oder?
Aber einfach mal ausprobieren, ja. Nee, aber wirklich, was ich noch sagen wollte, genau wenn du im Topf stellst oder auch bei Balkon, sicher Balkon musst du nehmen, was du hast. Du kannst jetzt sagen, ich möchte auf Süden stellen, wenn ich gerade einen Westbalkon habe. Aber nach Westen soll es eigentlich geschlossen sein. Also lieber das nach Süden oder Osten, weil vom Westen ja meistens der Regen kommt und da wäre nach Osten oder nach Süden dann besser. Weil im Hof oder irgendwo mit Dachüberstand kann man sich das ja gut.
Ja, und vor allem Tomaten, die wachsen ja wirklich auch auf dem Balkon und in Kübeln.
Genau,
und deshalb auch für die Stadt auch für super
jeden,
geeignet.
Für jeden super geeignet und lose, kleine. Und wenn du es pflanzt, also die brauchen natürlich so auch wie die Paprika und die Gurken und Zucchini und Kürbisse sehr, sehr viel Kompost. Also wirklich eine fette Erde mit Hornspäne oder Gesteinsmehl mit rein und... Und dann ausgeizen natürlich. Du musst du gleich nach dem Pflanzen.
Oh, ein Fachbegriff. Was versteht man unter ausgeizen?
Ja, das sind die kleinen, wenn du die Äste, die hast, die pflanzt die Stiele und dann die Seitentriebe weg, dann immer dazwischen die kleinen in den Blattachsen, in den Achsen, dann die kleinen, die überall rausspitzen und die musst du wegbrechen. Schön vorsichtig mit den Fingern so richtig wegzicken und weil sonst hast du irgendwie ganz ein unübersichtliches, wenn du das alles wachsen lässt, du kannst es gar nicht mehr. Und auch die Früchte, die wachsen wirklich nur an den größeren. Und da zwickst du das alles einfach raus. Aber nur bei den normalen Tomaten, sondern nicht bei den kleinen Ampeltomaten oder den Balkontomaten. Da brauchst du das natürlich nicht machen.
Okay, wenn man auf dem Balkon eher die Buschtomaten
genau,
hat.
Genau, dann jetzt, da die wachsen ja so richtig buschig und die dürfen ja buschig wachsen. Da musst du das alles dran lassen.
Gut, dann möchte ich euch noch was vorstellen, was ich letztens entdeckt habe. Es ist schon uralt, aber auf jeden Fall einen Versuch wert. Und zwar ist die Rede vom sogenannten Milpa-Beet. Kennst du das?
Ich kenne das nicht. Du hast mir verraten, was drin ist und ich bin jetzt ganz gespannt, wie das ausschaut.
Und zwar folgendes. Das Milpa-Beet wird auch genannt die drei Schwestern. Im Prinzip ist es so, dass man Bohnen, Mais und Kürbis zusammen in einem Beet einpflanzt. Also eine perfekte Mischkultur. Und zwar, also das Milpa-Beet, das kommt aus Südamerika und bedeutet so viel wie das nahe Feld. Und angeblich hatte schon die Maya-Kultur eben mit diesen drei Pflanzen, ja, die haben ihre Felder oder ihre Terrassen damit bewirtschaftet. Und das Prinzip ist jetzt folgendermaßen. Man hat ein Beet, in dem pflanzt man den Mais im ersten Schritt. Wenn dieser Mais eine bestimmte Größe hat, dann pflanzt man die Bohnen. Und Ziel ist es eben, dass die Bohnen an der Maispflanze heraufwachsen können. Mhm. Und die Bohnen geben durch ihre Knöllchenbakterien Stickstoff ab. Und ja, Stickstoff ist gut für Pflanzen und die ernähren.
Stickstoff ist richtig, ja.
Ja, die ernähren sozusagen oder fördern das Wachstum vom Mais. Und jetzt kommt noch die dritte Komponente, der Kürbis. Der Kürbis wird auch dann am Boden gepflanzt. Und Ziel von der Kürbispflanze ist, dass er mit seinen grünen großen Blättern den Boden bedeckt. Und so bleibt die Feuchtigkeit im Boden.
Raffiniert.
Ist das nicht verrückt? Das ist eine so tolle Idee und ja, ich würde das wirklich sehr gerne bei mir daheim ausprobieren. Ja, nur die Frage ist, wo? Wo findet sich ein Platz? Weil für eine Maisstange, ja, schaut dann ein wenig dürftig aus.
Nee, ich glaube, das reicht ja zum Festhalten, weil die wollen ja dann nach links und rechts, du brauchst dann schon...
Ja.
Ja. Habt ihr kein Maisfeld von einem Landwirt in der Nähe? Dann pflanzt du ein paar Bohnen mit rein.
Müssen wir einfach mal mit vorschlagen. Okay.
Nein, finde ich sehr spannend, ja. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn man sich das so wieder sich in die Höhe bindet und dann auch mit den Kürbissen, weil am Boden ist ja, wenn es der Maisfeld ist, ja immer unten Freifläche eigentlich, wenn man sich das so vor Augen setzt. Ja.
Wichtig ist eben, dass der Mais schon eine gewisse Größe hat, bevor man die Bohnen pflanzt, weil die Bohnen wachsen ja auch recht schnell und die brauchen dann...
Wenn es warm ist, ja, wenn das Wetter passt, dann wachsen sie doch ziemlich schnell, ist man immer sehr überrascht, ja.
Ja, und sie brauchen halt dann eben schon ja, einen Mais, der einigermaßen die Größe hat, damit sie sich drumherum wickeln können.
Mhm.
Genau, Mais am besten in mehreren Reihen pflanzen, falls möglich, dann wachsen sie angeblich besser.
Okay. Ja, ist klar, mit Wind und alles ist einfach stabiler. Das kann man so vorstellen. Wenn du jetzt eine Maispflanze hast und dann fünf Bohnen darum,
Schaut wahrscheinlich auch nicht so gut aus.
Du brauchst dann wahrscheinlich doch noch ein paar Stecken, die du dann mit reinsteckst, weil sonst der arme Mais wird abgedrückt.
In ein paar Gartenforen habe ich gelesen, dass die Leute bevorzugt lilane oder gelbe Bohnen anpflanzen, damit sie dann in dem Dickicht wiederfinden bei der Ernte.
Ja, die Lila schauen ja sowieso toll aus, also, und die lila Bohnen dann sowieso schön.
Genau, und das Gute jetzt an diesem Projekt ist, es würde auch auf einem Balkon oder auf einer Terrasse funktionieren. Man bräuchte dann eben keinen normalen Mais, sondern eher eine kleinere Maissorte. Ist möglich. Mhm. Und dann eben keine Rankbohne benutzen, sondern eine Buschbohne. Weil die geht dann nicht so in die Höhe. Und zum Thema Kürbis, da wird dann empfohlen eben Zierkürbisse. Mhm. Weil die sind nicht so groß oder so kleine Kugelkürbisse.
Mhm. Ja, da gibt es auch diese großen Mörtelkübel auch, diese Wannen. Und da könnte man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Ja.
Mit zwei Maisbohnen, fang schon an. Ja. Mit zwei Maisstangen.
Ja, genau, weil in so einem Mörtelkübel, da bringst du drei Maisstangen vielleicht. Das kann ja ein bisschen enger dann sein, weil die Buschbohnen, die sind ja nicht so wüchsig dann. Also die suchen sich den Platz dann schon. Und der Kürbis kann ja dann außen rum, der kann ja am Rand dann. Kann man gut vorstellen. Bestimmt auch einige Hörer, denke ich, oder?
Liebe Hörer, probiert es aus. Und wenn ihr es wirklich ausprobiert, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast@oberpfalzmedien.de. Wir würden uns sehr über euer Milpa-Beet freuen.
Ja, na, das ist, vielleicht probiert es selber sogar aus. Also da hast du jetzt richtig, was Neues braucht man ja immer im Garten. Also weil Garten ist ja Veränderung, das ist ja nichts Statisches. Und irgendwie, du brauchst immer jedes Jahr, du wenn es bloß was umpflanzt, aber eigentlich brauchst du immer irgendein Projekt damit.
Ja, ich glaube, da ist auch nicht so viel verloren. Wenn da das jetzt nicht klappt, dann eben, ist es auch nicht schlimm.
Eben, es sind ja keine Riesenausgaben. Ist es. Und
dann. Jawohl. Noch was zum Thema Mais. Kennst du verschiedene Maissorten außerhalb vom Futtermais?
Nö, du bist die Maisexpertin, haben wir schon mal festgestellt.
Ein Quatsch.
Ich kenne den Grillmais noch.
Das bedeutet eben, die Körner der Maiskolbe sind in verschiedenen Farben. Also da ist Gelb dabei, Rot, Blau, Mischungen. Und es schaut halt einfach im Herbst als Deko richtig cool aus.
Mhm, den Gelb-Roten, aber ich kenne die Namen nicht, darum habe ich ja gesagt, also ich kenne vom Ausschauen, aber ich habe die Namen da nicht auf der Pfanne gleich.
Ja, also aber ich kenne auch hier den Regenbogen.
Ja, aber.
Genau, und dann gibt es noch den Erdbeermais.
Echt?
Der ist ganz putzig. Also der ist ein bisschen kleiner vom Wuchs und der Maiskolben ist rot und auch, ja, wie nennt man das, so kegelförmig. Also läuft oben dann spitz zu und die Maiskörner sind alle klein und rot.
Und die Pflanze, wie hoch wird die dann?
Also meine waren jetzt nicht so hoch, die waren ja vielleicht 1,50.
Also für den Balkon.
Stimmt, die wären was für den Balkon. Ja, also Erdbeermais und Regenbogenmais gibt's. Jawohl, und Kürbisse? Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit Kürbissen?
Ich kaufe mir die Kürbisse meistens, muss ich sagen. Und da setze ich die halt auf den Kompost, schon Beschattung schon mal. Und da haben sie dann wirklich alle Nährstoffe. Und dann brauchst du da nicht viel gießen, weil Kürbis braucht einfach Wasser. Und Kompost ist ja naturgemäß am Rand des Gartens irgendwo im Schatten. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Und dann wachsen die so alleine vor sich hin und irgendwann hast du dann deine gelben Kugeln oder orangen Kugeln. Und ja, ich nehme halt die ganz normalen Hokkaido oder die Speisekürbisse einfach. Ich habe auch schon sicher auch die Schlangenkürbisse und die ganzen, die es zur Deko dann wieder gibt oder die kleinen Dekokürbisse. Aber es muss jeder selber wissen, möchtest du essen oder bist du dann an Halloween die Wohnung verschönern damit?
Aber willst du was schnitzen?
Oder willst du schnitzen, ja. Da, aber die sind ja alle eigentlich unempfindlich. Du musst nur aufpassen, dass die Schnecken nicht drüber kommen, aber ansonsten.
Jeder wie er möchte.
Genau.
Also einfach mal ausprobieren. Ich gebe das nächste Mal Bescheid, ob ich einen guten Platz gefunden habe.
Also nicht in die pralle Sonne mit dem Kürbis, weil sonst stehst du den ganzen Tag mit dem Kürbis zum Gießen dort.
Weil du schon sagst, gießen.
Genau, gießen.
Dein Stichwort. Was kann man beim Gießen alles falsch machen?
Ja, ganz viel. Also gießen ist ja einfach mal Wasser und Wasser soll man ja sparen. Wir haben ja auch einen nachhaltigen Garten. Wir wollen ja unseren Garten so machen, damit er auch eben, wir wollen ja immer im Trend sein und Wasser sparen ist im Trend.
Okay.
Und darum müssen wir richtig gießen und da ist mal vor allem im Gemüsegarten. Also ich gieße eigentlich, ich habe meine Pflanzen wirklich erzogen, damit die Wurzeln nach unten setzen und sich das Wasser suchen, das auch nur länger im Boden ist und nicht nur oben. Wenn du jeden Tag gießt und ein bisschen was rauf tröpfest, dann haben die Wurzeln natürlich oben und warten, wann kommt sie wieder. Aber wenn die wissen, die kommt ein paar Tage nicht, dann suchen die mit den Wurzeln nach unten. Und da musst du die Pflanzen erziehen und dann kannst du auch, so wie wir mit dem Wohnmobil, immer ein langes Wochenende machen und dann kommst du und die Pflanzen sind noch da.
Ich wollte gerade fragen, wie du die erziehst, wie du mit denen schimpfst.
Also ich mache erstmal mulchen. Also wichtig ist, das kannst du ja schon bei den kleinen Pflanzen, die kannst du auch schon nach zwei, drei Wochen kannst du die auch schon mulchen an mit Rasenschnitt. Der soll natürlich angetrocknet sein.
Das heißt einfach den Rasenschnitt oben drauf.
Genau, du legst einfach auf ein Eck, wenn du den Rasenmäher den Korb ausleerst, in ein Eck im Garten, wo du hast ja immer Ecken, die nicht ganz so schön sind, natürlich nicht mitten am Rasen, kippst es hin und das ein bisschen auseinander, weil sonst fault es ja. Und das ist jetzt nicht so gut, wenn du das, der soll ein bisschen angetrocknet sein, ganz leicht, einen Tag da mal liegen lassen, ein bisschen locker. Und dann kannst du das mulchen. Und mulchen, erst wenn sich der Boden auch aufgewärmt hat. Also nicht jetzt auf den ganz kalten Anfang Mai Boden, sondern wenn er ein bisschen warm ist. Oder Strohheu kannst du nehmen, aber das haben halt die wenigsten. Rasenschnitt hat jeder fast. Und das hilft uns beim Wassersparen, weil das begünstigt, erstens mal, es trocknet nicht weg, weil ja der Kontakt Bodenluft ist weg. Also es trocknet nicht gleich weg, wenn die Sonne scheint. Und dann begünstigt es die Kleinstlebewesen, dass sich die da wohlfühlen, wie Regenwürmer. Und die sorgen ja mit ihren Arbeiten für mehr Bodenfruchtbarkeit. Und dann hast du schon mal, wenn der Boden locker bleibt, dann brauchst du nicht zu viel gießen, weil einfach die Luft dann reinkommt. Und das ist auch Hacken. Also bevor du gießt, hacken. Es gibt eine alte Gärtnerregel. Kennst du die?
Nein, ich kenne keine Gärtnerregel. Ich werde vermuten, dass ich auch immer falsch gieße.
Da kommen wir noch, aber wir müssen jetzt erst alles vor, um das Gießen abarbeiten, bevor ich dann sage, wie du richtig gießt. Also hacken, da gibt es die Regel, einmal hacken, ersetzt zweimal gießen.
Oh.
Also das ist ganz wichtig. Und zwar, wenn du einen festen Boden hast. Also du musst die verkrustete Erdoberfläche so 1 bis 2 Zentimeter tief halt einfach lockern, gibt ja mit einem langen Stiel ganz easy, du musst ja nicht auf den Boden rumkrabbeln, sondern einfach da ein bisschen zwischen den Reihen durchziehen und den Boden belüften, dass die Luft reinkommt.
Okay.
Das ist einfach das Wichtige und da wird auch die Verdunstung gemindert, wenn die Luft reinkommt. Also man meint eigentlich, ist es andersrum, aber es ist, wenn der Boden locker ist, dann wird die Verdunstung gemindert. Und dann den wir gießen.
Und da kann ich jetzt zur Gießkanne greifen?
Du, Gießkanne ist sehr gut, weil im Gemüsegarten, da machen wir keinen Sprenger oder irgendwie solche witzigen Sachen, die dann den ganzen Tag laufen, sondern wir nehmen die Gießkanne am besten aus der Regentonne da noch oder irgendeine andere Sammelstelle, wo wir das Regenwasser sammeln. Und dann gießen wir die Wurzel und nicht die Blätter. Also das heißt, die Brause vorne an der Gießkanne, die lasst den Keller. Die tut man ganz weit nach hinten oder vorne raufstehen. Also an den Zwischenzapfen, wo du die, also ja, nicht vorne an die Gieße, sondern
integrierte Halter.
Genau, der integrierte mittlere Halter. Da steckst du die rauf und dann lässt du die am besten oben. Weil wir wollen einen gezielten Wasserstrahl. Also wir wollen jetzt nicht die Pflanze, die ganzen Blätter nass machen, einfach so drüber und dann tröpfeln wir da so rum. Und da verbrauchen wir ja schon wieder mehr Wasser. Sondern wir wollen einfach mit einem gezielten Wasserstrahl an die Wurzel. Und da machen wir so 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter, also was ist denn die Gießkanne?
10 Liter?
10 Liter, also eine Gießkanne, Quadratmeter kann man ungefähr abschätzen und das gießt du rauf. Okay. Und dann haben wir noch die Tageszeit.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, weil du sagst, du trinkst da noch einen Kaffee. Passt das denn?
Ja, in der Früh. Bevor ich in die Redaktion gehe natürlich.
Also die beste Gießzeit ist in der Früh?
Sehr früh, also die allerbeste Gießzeit, wenn es in den Gartenbüchern, das ist natürlich verrückt, die schreiben da von 3 bis 5 Uhr, das ist natürlich total verrückt, das wird niemand machen. Also ich mache das natürlich auch nicht, sondern halt einfach morgens, wenn du aufstehst, da ist ja sowieso herrlich draußen, wenn der Tau noch auf den Pflanzen ist. Und dann gehst du raus, barfuß natürlich, und dann gießt den Garten. Also das ist traumhaft. Und ganz früh, also gleich wenn du aufstehst, barfuß raus und dann gut mit Wasser versorgen. Und ja, weil in der Früh halt auch die Verdunstung dann gering ist. Das ist, der Tau ist nur oben, das begünstigt das auch schon mal. Und die Verdunstung, weil ja die Sonne erst die Mittagshitze kommt. Und dann haben die Pflanzen wirklich schon Zeit gehabt, Wasser aufzunehmen, wenn der mittags der Flash dann so richtig raufkommt. Ja, und wenn du abends gießt, das machen natürlich viele, weil halt einfach die Zeit ist, weil du sagst, okay, jetzt komme ich von der Arbeit heim, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich durch den Garten und dann gieße ich.
Jetzt schau ich mal nach meine Freunde.
Ja, genau. Und am besten gehst du dann noch mit deinem schönen Brausekopf. Ach, das ist ja so schön. In der untergehenden Sonne lässt du das Wasser da so rüber tröpfeln. Dann sind die Blätter natürlich nass. Und dann kommen abends die Schnecken. Und die freuen sich so richtig über diese nassen Blätter. Kannst du dir vorstellen, oder?
Dramatische Musik.
Ja, und auch der Pilzbefall. Also die Pilze, die gedeihen natürlich nicht nur in der Wohnung, der Schimmelpilz, wo es feucht ist, sondern auch auf den Blättern, auch die Pflanzen. Und wenn du das verhindern möchtest, dass du gesunde Pflanzen möchtest, dann gehst du morgens.
Ja. Also ich gebe es zu, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe die Brause und ich gieße abends.
Aber trotzdem sind eine Pflanzen gewachsen. Es sind immer so Empfehlungen. Man kann es immer besser machen. Sicher, es ist nie ganz verkehrt, wie man es macht. Und das muss jeder irgendwo wissen. Aber der sagt, ich möchte jetzt wirklich mal probieren. Und dann, man kann immer ein bisschen was besser machen. Und einfach mal ein paar Tage oder mal ein paar Wochen so probieren. Und vielleicht kann man das auch im Alltag dann trotzdem integrieren und merkt, ja, eigentlich mögen es die Pflanzen so und tut es gut. Probier's mal aus.
Ja, Staudenbeet. Wollen wir dann einen Abstecher machen? In die Staude.
Ja, Staudenbeet. Also ich werde jetzt bloß mal auf so eine besondere Pflanze eingehen. Und zwar das ist meine Lieblingsstaude. Da habe ich dir heute eine kleine Tüte mitgebracht.
Ja, vielen Dank.
Mit Töpfchen, wo die Pflanzen schon ein bisschen rausspitzen, die sich bei mir unwahrscheinlich aussehen selber. Und dann setze ich die im Herbst immer in Töpfchen. Also wir sprechen über die Echinacea.
Ich hole mal kurz ein Töpfchen her. Dann können wir es uns noch... Können wir es euch noch besser beschreiben?
Genau, weil die sehen sich bei mir unwahrscheinlich gut aus und dann setze ich die im Spätherbst, dann einfach grabe ich die aus, weil ich kann ja die nicht alle im Beet belassen und setze die in kleine Töpfchen. Und die Töpfchen habe ich dann über Winter ins Hochbeet gestellt, schön tief in die Erde rein und bloß ein bisschen mit Blätter abgedeckt. Und dann sind die jetzt, habe ich gestern nachgeschaut, die sind da und spitzen. Wie viel ist das, Zentimeter?
3 Zentimeter, also
okay. Spitzen die in die Höhe, 3-4 Blätter dran, oder?
Ja, also ja, grünes, kleine grüne Blätter, oval, genau. Und wie sieht dann die Blüte aus? Oder wie groß wird sie? Erzähl mal.
Ja, das ist jetzt auch eine Überraschungstüte, die ich dir mitgebracht habe, weil ich habe die dann auch nicht beschriftet, sondern ich pflanze sie halt in Töpfchen und setze die. Und ich habe jetzt mal von verschiedenen Eckentöpfchen raus. Und ich habe verschiedene Sorten, also Echinacea gibt es ja von 30 cm bis 1,80 cm, die werden ja...
Bis Dschungel.
Es gibt ja viele Sorten. Und ja, und die Blüten, der deutsche Name von der Echinacea ist ja Sonnenhut. Also früher hat man, eigentlich jetzt scheint Sonnenhut, weil früher hat man zu den Echinacea und zu den Rudbeckia Sonnenhut gesagt. Also Sonnenhut kennst du ja, mitten so ein brauner... Kopf, das Gesicht, ja. Und dann außenrum so die schönen Blätter, wie so,
ja,
eine Rosette.
Sehr begehrt bei Schmetterlingen, habe,
genau,
ich beobachtet.
Genau, und der Sonnenhut, die Rudbeckia, ist meistens ja immer das Gelbe gewesen. Gibt es jetzt aber auch in verschiedenen Farben, es geht ja alles weiter. Und die haben in der Mitte diesen weichen und glatten Kopf. Also das gewölbte, braune, dunkle ist weich und glatt. Und bei der Echinacea, die jetzt Scheinsonnenhut genannt wird, da ist die Mitte stachelig.
Mhm.
Also es sind richtige stachelige, wo sich dann einmal die Samen dann drin sammeln und wegspringen und sich dann also schön vermehren. Und das ist richtig stachelig und darum sagt man zu den Echinacea auf Igelkopf.
Oh, das ist ja toll. Und ja. Ich pflanze jetzt dann daheim einfach ein und muss dann nichts mehr machen, oder?
Das ist eine Präriestaude und die kommen ja ursprünglich aus Nordamerika und die sind wirklich... total robust, total unempfindlich. Die brauchst du im Sommer nicht gießen. Jetzt natürlich, wenn du sie einpflanzt, also die erste Zeit natürlich schon. Aber meine, die jetzt immer wieder selber aus den Wurzelstöcken kommen, die kriegen Regen und sonst nichts. Also ich gieße in den Ziergarten nicht. Und dann, was sie brauchen, ist natürlich Sonne. Also in einem Schattenbeet darfst du es nicht tun. Die brauchen schon so 4 Stunden am Tag. So die Sonne, also wenn sie scheint, natürlich schon hinkommen. Und die brauchen keinen Kompost eigentlich. Du kannst die in ein Kiesbeet, du kannst die überall pflanzen. Also
wow.
Und blühen, die gibt es mittlerweile in alle Farben. Also das ist richtig knallige Farben fürs Beet. Weil die gibt es, der Purpursonnenhut oder meine die Purpurea, die so richtig dunkelrosa oder ins Violette gingen die dann. Und sie gibt es in Gelb, in Orange, in Rot, mittlerweile sogar in Grün habe ich mir eine gekauft. Schaut spannend okay. aus. Ja, wenn du die grünen Blätter, wenn du das vorstellst, also die Blütenblätter natürlich, die grünen, weil die Blätter unten sind alle grün am Stiel.
Schon außergewöhnlich, ne? Mir fällt jetzt keine Blume ein mit ja. grünen Blättern.
Habe ich mir letztes Jahr auf irgendeinem Gartenmarkt und es hat echt toll ausgeschaut. Und dann gibt es auch in Weiß, die Fidschin zum Beispiel. Also es ist eine wundertolle Pflanze. Und ja, dann blühen die, also die fangen natürlich jetzt erst dann Ende Juni, im Juli, die kleinen Pflanzen, wenn du dir jetzt vorstellst, die müssen ja jetzt erstmal gut wachsen, ja, streikst mal ein bisschen. Ja. Die blühen natürlich jetzt nicht im Mai, sondern erst dann später, aber die sind wirklich bis zum ersten Frost, die Stängel, die wie Soldaten im Wetter, also die sind Juhu. Da, die ganz lange muss dann vielleicht auch ein bisschen einen Stab oder halt ein bisschen befestigen, wenn man das auch kennt bei Stauden, aber dann kannst du es über Winter stehen lassen. Also ich lasse, die haben wir ja schon mal gesprochen, die Stauden ja sowieso stehen und die Echinazier schauen auch toll aus, wenn du dir diese Igelköpfe vorstellst und dann der Frost da oben noch sitzt. Oh,
dann glitzert das so.
Und auch die Vögel und die Tiere, die finden da immer irgendwo ein bisschen was zum Knappen dran. Also ich lasse es wirklich stehen und dann irgendwann im Frühjahr, wenn du denkst, naja, jetzt schaut es ein bisschen doch nicht mehr ganz so schön aus draußen, dann schneidest du es halt, du kannst es dann einfach, weil die haben ja trocken. Ich breche die dann einfach weg.
Dann werfen wir jetzt mal noch einen Blick auf unsere Gartenprojekte, die wir euch bei der letzten Folge vorgestellt haben. Ich habe mich ja entschieden, heuer Chilis anzupflanzen. Und die Chilisamen waren in einem Kalender. Und weil ich etwas faul war und dieses Kalenderblatt, in dem die Samen eingearbeitet sind, so groß waren wie das Mini-Gewächshaus, habe ich einfach dieses komplette Saatpapier einfach in die Erde und hab's mit Erde bedeckt und angegossen. Und 3 Wochen später sind alle Chili-Pflanzen aus dem Boden gesprossen. Und jetzt darfst du mal raten, wie viele das waren.
Ich weiß ja nicht, wie groß dein Mini-Gewächshaus ist.
Es waren 40 Chili-Pflanzen.
Boah, na echt?
Ja, Wahnsinn. Ja, ich hab's mal wieder übertrieben. Okay, aber sie sind dann auch, sie sind gewachsen. Und in den letzten, ich glaube vor 2 Wochen, habe ich sie dann auseinandergenommen, separiert und jetzt ist jede Chili-Pflanze
vereinzelt,
genau, die Chilis vereinzelt und jetzt hat jede ihren eigenen Topf und jetzt können sie alle wachsen.
Fühlen sie sich wohl mit ihren eigenen Häuschen.
Genau. Inzwischen sind sie zwischen 10 und 15 Zentimeter groß.
Respekt.
Aha. Wie schaut es bei deiner Benjes-Hecke aus?
Ja, die Nachbarn haben gesagt, die schaut ja schön aus. Ich habe mir gedacht, naja, okay.
Magst du noch mal kurz erzählen, was das ist?
Das ist was für faule Gärtner, die ihre Sachen, die sie abschneiden, nicht zur Grüngutannahme bringen wollen und auch den Häcksler nicht anschmeißen wollen. Ich spare quasi Strom und Benzin. Das ist eine Hecke, wo du alles, was du abschneidest im Frühjahr, also von den Hecken, von den Bäumen, die Äste einfach bei dir lagerst und als Hecke aufschichtest. Also ich habe Pfosten, ich habe ja das letzte Mal nur gesagt, ich kaufe im Baumarkt Pfosten, damit die stabil sind. Habe ich mir natürlich gekauft und dann wollte ich sie einschlagen. Und das schaut so irgendwie, die sind so neu, die haben das helle Holz, das ist irgendwie ein Fremdkörper, das passt nicht. Dann habe ich mir doch stärkere Äste gesucht von meinen Bäumen, ich habe ja Ahorns, die ich alle 2-3 Jahre so richtig oben fast wie Kugelbäume mache, weil ich will ja nicht, dass die so groß werden, weil die wachsen bei mir wie Unkraut am Rand vom Grundstück. Und dann habe ich da immer lange Äste danach, wo ich dann wieder runternehme. Und dann habe ich da einfach auch nur ein paar so dickere gehabt und die habe ich dann als Pfosten dann so in die Erde gerammt. Also die sollen halt so circa 50, 80 Zentimeter dann schon aus der Erde rausschauen und so im Abstand auf 50 Zentimeter versetzt. Quasi in der Mitte halt soll so ungefähr 50 cm Platz sein und auch an der Seite lässt du das halt einfach so versetzt, setzt du die wie einen Zaun dann hin und dazwischen, zwischen diese 50 cm in der Breite schlichtest du deine Äste, deine ganzen Schnitt, den du im Frühjahr von deinen ganzen Sachen hast, die in deinen Garten rundherum wachsen, einfach auf. Das ist quasi so eine lockere Ästeaufschichtung. Ja.
Und das klappt gut jetzt. Also schaut
Ja, das schaut, weil du nimmst natürlich am Rand dann die geraden Äste ein bisschen an die Schichtastatur und damit die längeren, damit das erhält, weil wenn du jetzt bloß lauter kurzes Material hast und die Pfosten sind 50 cm auseinander, dann haut dir das natürlich ab, ist ja klar. Weil ich habe das ja dann auch noch am einen Hang gemacht.
Für und Fortgeschrittene.
Und da muss ich natürlich schon die längeren. Und jetzt, wenn du das dann so unten anschaust und die sind so schön ordentlich dann momentan noch aufgeschichtet und in der Mitte habe ich dann das Kleinzeugs dann reingehauen. Ja, und jetzt schaue ich mal, weil die Vögel sollen ja dann Samen oder Beeren reintragen und dann sollte eventuell auch vielleicht irgendwie was aufgehen dann dazwischen oder. Nee, aber es ist ja richtig bei mir jetzt eine Hangbefestigung.
Ich bin echt mal gespannt, was da für Blumen wachsen werden. Was deine Vögel dir so.
Wahrscheinlich werde ich selber Malven hinpflanzen. Oder Kapuzinerkresse oder sowas, dann wächst auch was drüber.
Du hilfst noch ein bisschen nach.
Natürlich, ja. Wir helfen doch der Natur.
Okay, super. Ja, damit sind wir auf dem neuesten Stand von den Gartenprojekten und
ich hätte nur ein kleines Projekt, darf ich dir nochmal
unterbrechen? Ja, klar.
Weil wir ja mit den insektenfreundlichen Garten, wir haben ja junge Hörer und die sind ja alle sehr naturverbunden und wollen ja nicht bloß einen geschniegelten Garten, der mit englischen Rasen, sondern wir wollen ja für den Insekten was tun. Und da habe ich schon vor 2 Jahren habe ich so eine schöne Steinpyramide gebaut, also das wäre jetzt auch gerade die richtige Zeit, weil wenn du ein bisschen rumfährst mit dem Auto in der Flur draußen, wir kommen ja doch alle aus den Dörfern oder auch in den Städten gibt es noch Landwirte am Rand, die Felder haben. Und da ist an den Feldrändern oder Waldrändern sind ja die Haufen aufgeschichtet, die Landwirte jetzt von den Feldern geglaubt haben, die Feldsteine. Und die sammelst du dir in deinen schönen neuen Kofferraum ein und fährst es nach Hause, weil im Garten hast du halt einfach keine Feldsteine.
Du kannst eine Mörtelwanne mitnehmen.
Du kannst auch eine Plastik.
Oder ein Eimer.
Ja, eine Plastikeinlage in den Kofferraum reinlegen. Aber meistens habe ich sowas nicht dabei und dann musst du halt wieder saugen. Okay, wir nehmen diese Steine mit nach Hause und dann auf irgendein Garteneck, wo es da gerade passt, da kannst du es auch zwischen die, ich habe es bei manchen schon gesehen, zwischen die Staudenbeete, aber da kannst du oft nicht so große dann reinbauen. Und einfach wie eine Pyramide rund die Steine aufschichten und dann wird es halt immer enger nach oben. Dann machst du einfach eine Lage und die nächste drauf und wirst halt immer so wie eine Pyramide spitzig zusammen, oben einen schönen Stein drauf. Und dann halten sich dann natürlich die ganzen in den Hohlräumen viele Tiere als Unterschlupf, also so Käfer, Eidechsen sogar, wenn es ein bisschen größere Zwischenräume, Hohlräume sind. Oder Wildbienen, Hummeln und die wollen wir ja, ohne dass wir jetzt ein großes Insektenhaus bauen, ist das so die ganz einfache, natürliche Weise, einfach da so Steinhaufen ein bisschen aufschichten und dann tun wir denen Gutes und wir haben sie bei uns im Garten.
Ja, einfach ein neuer, zusätzlicher Lebensraum.
Genau, ohne dass man handwerklich begabt ist, ohne dass man eine Bohrmaschine für Insektenhotel daheim hat, sondern einfach mal Sonntag ein bisschen rumfahren, die Feldränder ein bisschen absuchen, weil momentan sind ja die Brennnesseln draußen in der Flur noch nicht oder auch die Stauden, wo alles überwuchert und irgendwann siehst du ja die Steinhaufen nicht mehr. Aber momentan wären sie noch da. Ja, sammeln.
Augen auf.
Genau.
Dann sind wir schon am Ende unserer zweiten Folge.
Ja, Wahnsinn.
Die Zeit ist wieder verrannt, Gertrud.
Ja, schade. Ich hätte mich so gerne mit dir länger unterhalten. Wir hätten ja noch unendlich viel Arbeit gehabt zum Besprechen. Gell?
Ja, Arbeit zum Besprechen. Jetzt heißt es wieder ab in den Garten, ab ins Beet, ab ins Staudenbeet, zu den Gemüsepflanzen und für euch, liebe Zuhörer, wenn euch was einfällt, wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schicken an podcast@oberpfalzmedien.de und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Dann sage ich danke, Gertrud, und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Katrin. Tschüss.